Und nun zu unserem Thema, Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann der Text finden wir aufgezeichnet im Jakobusbrief, Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Darum so leget ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmet das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist, welches kann eure Seelen selig machen. Lasst uns noch einmal unsere Augen schließen im Gebet. Wir danken dir, Herr, für das Vorrecht, dass wir uns heute Abend unter dein heilig Wort stellen können. Schenke doch, dass dein Wort scharf ist. Schenke, dass es durchdringt. Du weißt, was ein jeder braucht. An Geist, Seele und Leib. Lass es nicht umsonst sein, dass wir gekommen sind, sondern möge ein jeder durch dein heilig Wort gereinigt und geheiligt werden, zu deiner Ehre. Amen. Vor einigen Jahren war ja dort Griechen im Osten, Vietnam, Vietcong, die amerikanischen Soldaten waren dort. Und ein amerikanischer Soldat sagte, er war plötzlich umgeben von der Armee in Vietcong. Ach, die Kugel, die flogen über ihn, rings um ihn und dann plötzlich der Schlag. Ein furchtbarer Schmerz in seiner Brust, als ob alles in seiner Brust zerrissen wurde. Und der Schmerz ging durch bis in den Arm. Aber Gott war ihm gnädig. Dieser Soldat war ein Christ und hatte ein kleines Neues Testament, halb so groß wie dieses Buch, und in seine Tasche hier, die Tasche des Hemdes hineingetan. Und die Kugel traf ihn in der Mitte von dem Neuen Testament. Und durchbohrte das Testament und ging dann in seine Brust hinein. Solche Erfahrungen habe ich schon mehrmals gehört. Eine in Angola von einem südafrikanischen Soldaten. Aber die Kugel ist nicht durch das Testament gegangen. Aber bei diesen amerikanischen ist es durch, hat die Mitte des Buches zerrissen, in die Brust hinein. Aber sie sagen, dass durch das Neue Testament ist die Kugel sozusagen geschwächt worden, dass sie nicht mehr die Kraft hatte und die Geschwindigkeit. Sonst wäre es durchgegangen ins Herz und das wäre sein Ende gewesen. Und ist dadurch nicht bis ins Herz, hat das Herz nicht getroffen. Und der Mann wurde durch dieses Neue Testament gerettet. Sein leibliches Leben wurde dadurch gerettet. Die Amerikaner haben ihn gefunden. Und dann erklärten sie ihm, dass das Testament seine Rettung war. Er hat es behalten. Es war in der Mitte durchbohrt und gerissen. Und zwar blutbefleckt. Aber er hat dieses Testament, hat sich nie davon getrennt. Er sagt, dies ist mein teuerster Schatz. Er sagt, das konnte er nicht vergessen. Hat sein Leben gerettet. Nun, wenn ich diesen Text lese, nehmet das Wort mit Sanftmut auf, das in euch gepflanzt ist. Welches kann eure Seelen retten? Eure Seele selig machen? Sein Leib war gerettet. Aber jetzt reden wir nicht von der Rettung des Leibes, sondern die Rettung der Seele, dass unsere Seele selig gemacht wird. Und wodurch? Durch das Wort Gottes. Es ist erstaunlich, was das Wort Gottes für Kraft hat und was das Wort Gottes schaffen kann. Wir haben ein Gebäude in Südafrika auf der Missionsstation. Es wurde gebaut und dann verputzt mit Zement. Nach vielen Jahren hat es wochenlang geregnet. Es kann auch an einigen Orten in Südafrika regnen. Und die Mauer wurde nicht trocken. Und durchdrungen von der Feuchtigkeit. Und als ich wieder kam, da sah ich die ganze Wand gerissen. Als ob Pilze herauskamen. Und als ich das öffnete, da sah ich, dass wir haben einen Baum, dessen Rinde gebraucht wird zum Gerben, Schuhe, Lede. Und der Baum gehört zu der Mimosa-Familie. Es ist ein ganz harter Same. Wenn der gepflanzt wird, wird der in der vorigen Nacht die ganze Nacht durchgekocht. Am nächsten Morgen ist der Same weich und dann pflanzt man ihn und in 2 Wochen ist der Same aufgekommen. Sonst kann es 5 oder 10 oder 20 Jahre nehmen, dass der Same im Boden liegt, bevor er wächst. So hart ist er. Ganz klein, nichtig, pechschwarz. Und so wird der dann gekocht die ganze Nacht, sodass die Schale weich wird und dass er schnell wächst. Und da sah ich, dass als sie den Sand genommen haben, haben sie nicht darauf geachtet, dass diese Same, den wir in der englischen Sprache Black Wattle nennen, gekeimt hat und hat den Zement zersprengt. Welche Kraft hinter solchem Samen steckt. Und wenn es heißt, das Wort Gottes ist in uns gepflanzt, das Wort Gottes hat noch viel größere Kraft. Das ist der Same Gottes. Das ist die Auferstehungskraft Jesu Christi. Und wenn dieses Wort gepflanzt wird in unseren Herzen, nach Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig, schärfer als irgendein zweischneidiges Schwert. Es dringt durch, trennt Mark und Bein, Seele und Geist und bringt alles ans Licht. Das Wort Gottes ist scharf. Es gibt viele Menschen, die keine Unterscheidung haben. Haben keine Unterscheidung. sind wenige, die unterscheiden können. Aber das Wort Gottes scheidet ganz klar Geist und Seele. Das seelische Leben und das geistliche Leben. Aber darüber will ich gar nicht reden heute Abend. Sondern über das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes in Sanftmut aufnehmen, nicht rebellisch, nicht hadern, nicht spotten, Spötter wird es immer geben bis an das Weltende. Sogar als die Erweckung in Jerusalem begann mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, waren da Spötter. Sie sagten, die sind voll süßen Weins. Das stimmt nicht, die sind trunken. Und Petrus sagte, was? Morgens um 9 Uhr sind die schon betrunken? Stimmt ja gar nicht. Also Spötter braucht man nicht für zu sorgen. Die werden immer dort sein. Aber selig, der das Wort Gottes in Sanftmut aufnimmt. Die Bibel sagt, Gott sendet sein Wort und heilt sie. Er sendet sein Wort, sagt die Bibel, und heilt sie. Das ist nicht Heilung von unseren leiblichen Schwächen. Das kann Gott auch tun. Wir werden etwas darüber hören. Aber das Große ist die Genesung, die Heilung von unseren Sünden. Wenn der Mensch geheilt wird vom Afterreden, vom Lügen, vom Stehlen, vom Groll, Zank und Streit, Zwietracht, Trennung, das ist wahre Heilung. Also die geistliche Heilung, dass der Mensch geheilt wird von seinen Sünden, ist 10.000-mal größer als die Heilung des Leibes. Also, die Heilung der Seele, das kann das Wort Gottes tun. Und zu Pfingsten, ich erwähnte ja Pfingsten, haben die Apostel das Wort verkündigt. Und dann sagten die Menschen, was müssen wir tun? Denn das Wort, das verkündigt wurde, ging sie durchs Herz. Wie der Mann von der Kugel getroffen ist, so muss unsere Seele, unser Herz vom Wort Gottes getroffen werden. Und sie wussten nicht ein noch aus und sagten, ihr Männer, sagt uns, sagten zu Petrus und den Aposteln, was müssen wir jetzt tun? Denn das Wort ging sie durchs Herz. Wenn ich eine Frage stellen darf, hat das Wort Gottes Sie schon mal getroffen? Ist das Wort Gottes Sie schon mal durchs Herz gegangen? Oder noch nie? Was ging diese Männer durchs Herz? Petrus und die Jünger sagten, Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott auferweckt. Ja, sagen wir, das können wir verstehen. Die haben ihn ja gekreuzigt. Und darum hat es sie getroffen. Vielleicht dieser Gedanke, dass die in Jerusalem das getan haben, darum wurden sie getroffen, ist Schuld daran, dass das Wort Gottes uns nicht trifft. Alle, die dort waren zu Pfingsten, waren nicht zugegen, als Jesus gekreuzigt wurde. Die römischen Soldaten haben ihn gekreuzigt. Aber Petrus und die Apostel sagen, Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das ging sie durchs Herz. Es gibt viele Kreuze hier in Europa, hier in Deutschland, neben Weg, auf den Kirchtürmen, überall kein Kreuz. In der Schweiz, in Europa. Was sagen wir? Ja. Was bedeutet das? Ja, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Aber die Sache trifft uns nicht. Der Kern der Sache ist, Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Nun können wir sagen, ja, wir waren nicht dabei. Ein Schwarzer, Blinde in Afrika, der sagte mir, als ich sagte, weißt du, dass Jesus Christus deinetwegen gestorben ist? Da lachte er, da sagte, nein, das habe ich nicht schuld. Ich war ja noch nicht einmal geboren. Das habt ihr weißen Völker getan, das habt ihr Juden, die Juden getan, nicht wir. Aber dieses Wort gilt uns genauso, wie es die gegolten hat. Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt. Was sagen Sie dazu? Und was sagst du dazu? Jesus Christus, den du gekreuzigt hast. Was sagst du dazu? Wenn das dich noch nicht getroffen hat, kann man verstehen, dass dein Leben so aussieht, wie es aussieht. Hast du schon im Glauben erkannt, dass Jesus deinetwegen gestorben ist? Sind nicht die Nägel, die ihn am Kreuz gehalten haben, sondern deine und meine Sünden. Wir haben es verschuldet, dass Jesus Christus am Kreuz genagelt worden ist und geschlachtet worden ist als Lamm Gottes. Und nicht nur für uns gestorben. Zwar Petrus und die Apostel sagen nicht, Jesus ist für euch gestorben am Kreuz. Nein, Jesus Christus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. Die Wahrheit ist diese, dass wir durch unser sündliches Leben Jesus gekreuzigt haben am Kreuz auf Golgatha. Hast du schon mal das erkannt? Wenn nicht, dann kann man verstehen, dass der Mensch noch in Sünden lebt, die Welt lieb hat und sich nicht getrennt hat vom Bösen. Aber es ist eine traurige Sache, wenn die Botschaft, die durch die Apostel verkündigt ist, volle Geist Gottes, erfüllt mit dem Geist Gottes, ihr habt ihn gekreuzigt. Und wir das nicht begreifen. Durch deinen Zorn, deine Rebellion, Widerwillen, Hass und was es auch sein mag, zählt die Sünden alle auf. Die haben ihn gekreuzigt. Am Tag des Gerichts wird jeder erkennen, ich habe es nicht nur verschuldet, nicht nur, dass er meinetwegen am Kreuz geschnagelt worden ist, ich habe es getan. Und das ging diesem Menschen wie ein Dolch ins Herz hinein. Und als sie das erkannten, sagten sie, was müssen wir tun? Was müssen wir jetzt tun? Ich erzählte gestern Abend oder vorgestern dort in den Niederlanden, was Kwastisabantu heißt. Der Ort, wo Menschen geholfen werden. Aber es hat noch eine tiefere Bedeutung. Es ist der Ort, wo der lebt, der den Menschen hilft. Und der Mensch ist Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Also, wenn es Ga Sisabantu wäre, oder Ga Elo Stegen, dann würde der Ort mich gehören. Aber nun ist es KWA. Und das bedeutet, da ist jemand, der den Menschen, der da wohnt, der den Menschen hilft. Das ist Gott. Nun, die tiefere Bedeutung des Kreuzes haben wir schon in der ersten Predigt von geisterfüllten Menschen. Hast du das schon mal erkannt? Dass du es bist, der Jesus gekreuzigt hat, durch dein Afterreden, durch dein Lügen, durch dein Übertreiben, durch dein Jezorn, durch Neid und Bitterkeit. Damit hast du ihn gekreuzigt. Und am Kreuz auf Golgatha wird Gott dich schuldig haben. Und darum sagt die Bibel, wenn du glaubst und wirst rückfällig, gehst zurück in die Sünden, dann kreuzigst du ihn zum zweiten Mal. Also ist nicht das erste Mal, dass du ihn kreuzigst. Du hast es schon getan. Und hast du schon mal vor Jesus gestanden mit der Gewissheit, ich habe dich gekreuzigt. Nicht nur, dass er meine Sünden getragen hat, dass er meinetwegen gestorben ist, nicht, dass die 3-4 römischen Soldaten es getan haben, sondern ich habe es getan. Geistlich habe ich es getan. Ich habe ihn die Not bereitet. Ich habe ihn ans Kreuz geschlagen. Hast du das schon erlebt? Wenn nicht, wie weit bist du weg von der Wahrheit? Wenn dieses Tier nicht lebendig und kräftig ist, kann man verstehen, dass du noch keine Bekehrung erlebt hast, dass dein Leben sich nicht vollkommen so verändert hat, dass der gestohlen hat, nicht mehr stiehlt, der gelogen hat, nicht mehr lügt. Ich habe mal einen Menschen getroffen, der zu mir kam und was beichtete und sagt, ich habe das Kind meines Bruders, ein schönes kleines Mädchen, getötet. Er sagt, ich kann es nicht vergessen. Er beichtete es. Ich habe sie getötet. Er sagt, ich kann das Bild nicht vergessen. Ich kann die Sache nicht vergessen. It haunts me by day and by night. Er sagt, so verfolgt ihm dieses. Er hat aus sicheren Gründen das getan. Aber er kann das Bild nicht vergessen. Wenn einer kommt, kann ich nicht einfach zu der Polizei gehen und ihnen sagen, der hat das getan. Die Beichte ist zwischen uns und Gott. Da hat kein Mensch das Recht, darüber zu reden, außer der Eigentümer der Sünde. Und dann kam er zu mir, da sagte er, Elo, geh mit mir nach Pretoria, zu der höchsten Instanz. Ich muss dieses ans Licht bringen. Sagt, Bruder, hast du es gut überlegt? Das kann bedeuten, da hatten wir noch die Todesstrafe. Du kannst am Galgen hängen. Dein Lebtag im Gefängnis sein. Ich wollte ihn prüfen, ob sich gut überlegt hat. Einige Menschen tun ja Sachen, ohne sich zu überlegen. Die Engländer sagen, look before you leap. Öffne deine Augen, bevor du in die Grube springst. Einige tun es in Dummheit und wenn sie in der Grube sind, wissen sie nicht, wie herauszukommen. Aber sind schon in der Grube. Da sagte er, du, das habe ich schon überlegt. Da die Kosten habe ich schon gezählt. Ich will lieber den Rest meines Lebens im Gefängnis sitzen, als die Ewigkeit in der Hölle. Lieber ein Gebundener hier und im Jenseits frei, als hier frei und im Jenseits gebunden. Sag ich, das hast du gut gesagt. Und Gott war ihm gnädig. Hat alles ans Licht gebracht. Dann nach einigen Wochen oder Monaten war ich mit ihm am Telefon, als sie mit ihm sprachen und ihn freigesprochen haben. Er konnte nicht stehen, er saß vor seinem Stuhl, er setzte sich hin. Er wurde bleich. Sagt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Damit habe ich nie gerechnet. Es ist erstaunlich, wenn Menschen ihre Sünden bekennen, wie Gott für sie streiten kann. Aber die Bibel sagt, wer seine Missetat bedeckt, dem wird es nicht gelingen. Und wenn Gott sagt, es wird nicht gelingen, dann wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Barmherzigkeit erfahren. Aber, was will ich hiermit sagen? Dass wenn du einen Menschen ermordet hast, kannst du die Tat nicht mehr vergessen. Das verfolgt dich bei Tag und Nacht. Und der Mensch sagt, wenn ich doch die Stunde ausradieren, auswischen könnte in meinem Leben, kannst aber nicht. Aber nur wenn du zu Jesus kommst und zum Kreuz, dann wäscht sein Blut dich rein. Tilgt alle Flecken, tilgt die Schuld, macht alles neu. Und wenn Gott dich rechtfertigt, ist es, als ob du die Sünde nie begangen hast. Wenn Gott vergibt, vergisst er. Das ist nicht so wie die Menschen. Die sagen, ja, wir vergeben, aber vergessen nicht und reden weiter darüber. Aber das Seltsame ist, dass der Mensch über die Sünden anderer Menschen gerne redet, aber über seine eigenen nicht. Und darum sagt der Herr Jesus, du Heuchler, hole den Balken aus deinem Auge, bevor du den Splitten deines Bruders Auge herausholst. Jesus, der gerechte Richter, sagt, deine eigenen Sünden sieht er 10.000 Mal im ernsteren Licht als die Sünde deines Bruders. Deine eigene, ich glaube, 10.000 Splitte machen noch keinen Balken. Und der Herr Jesus sagt, du Heuchle, du redest über die Sünden deines Bruders. Und verschweißt deine eigenen. Er sagt, hol den Balken aus deinem Auge. Und dann den Splitte. Das Wort Gottes ist scharf. Aber wenn wir verstockt, verhärtet sind, sind wir wie eine Gans und eine Ente. Und es läuft uns einfach herab. Und wir bleiben trocken dabei. Wir können ein verstocktes Herz haben wie ein Stein. Können es aus der Tiefe des Wassers herausholen, schlagen es mit dem Hammer. Der Stein kann noch nass sein draußen, inwendig weht der Staub, knochentrocken. Solch ein Mensch ist nicht zu beneiden, der ein verstocktes Herz hat. Lasst uns unsere Herzen nicht verhärten. Und die Bibel sagt, mit Sanftmut nimm das Wort auf. Verachte es nicht. Werfe es nicht weg. Schiebe es nicht von dir. Es kann deine Seele retten. Und als das Wort sie traf, es war ein unvergesslicher Tag. Jesus Christus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt. Und sie sagt, Menschen, wir sind ja Mörder in Gottes Augen. Hast du das schon mal ergriffen, dass du ein Mörder bist? Dass du Jesus getötet hast? Und wenn das Wahrheit ist in deinem Leben, wird etwas in dir geschehen. Du wirst nicht leicht vergessen. Das wird bei dir bleiben. Bis an den Tod sollte es dort bleiben. Sagen, oh Herr, ich habe dich getötet mit meinen Sünden. Und deine Sünden, die du lieb hast und mit denen du liebäugelst, wirst du beginnen zu hassen. Und du wirst sagen, die schmecken nicht mehr gut. Keine Freude, kein Friede in dem. Damit habe ich Jesus Christus getötet. Und ich möchte ihn nicht zum zweiten kreuzigen. Sie sagten, liebe Brüder, was müssen wir tun? Er sagt, bekehrt euch. Ändert euren Sinn. Ändere deinen Sinn. Es ist gut, es ist eine Seligkeit, wenn das Wort Gottes uns trifft. Und in solchem Maße, dass wenn wir auch den Gottesdienst verlassen, dass wir es nicht abschütteln können. Dass wir wie die Taumelnden sind. Was? Ich habe ihn gekreuzigt. Das geht dann tief. Leider ist unser Christentum oberflächlich. Es geht nicht tief. Darum haben wir kein Rückgrat in unserem geistlichen Leben. Wir sind wie das Laub, gehört, was der Chor gesungen hat, wie das Laub, das von Wind hin und her geweht wird. In Afrika gebrauchen wir ein Wort. Das man, glaube ich, hier nicht gebraucht. Die Deutschen sind zu anständig. Waschlappen. Einige Christen wie ein Waschlappen. Sie wissen nicht, wo sie stehen. Ich möchte es mit niemand verdämen. Ja, mit niemand verdämen. Jesus Freund sein, mit dem Satan auch Freund sein. Mit den Rechten und mit den Verkehrten. Aber den goldenen Mittelweg gibt es nicht. Es gibt zwei Wege. Eine des Lebens, der andere des Todes. Und da müssen wir uns entscheiden, was für einen Weg wir einschlagen. Im Hesekiel, im Alten Testament, 33, lesen wir eine seltsame und eine erschütternde. Interessant ist eigentlich nicht das rechte Wort. Geschichte. Hesekiel 33 von 23. Merken Sie sich das, wenn Sie es jetzt auch nicht lesen. Sonst vergessen, hören Sie gar nicht, was gesagt wird. Wir können ja schlecht zwei Herren dienen. Nur wenige haben die Gabe. In Südafrika hat es einen Mann gegeben, der konnte lesen. Und zugleich alles hören, was gesagt wurde. Ein ganz, ganz kluger Mann, Genie. Gibt es wenige, die solche Fähigkeiten haben. Im Hesekiel 33, denn von Vers 23, finden wir, dass das Volk Gottes, die Israelite, den Propheten gerne aufnahmen. Sie freuten sich über seine Predigt. Sie freuten sich über seine Worte. Sie fühlten so gut, wenn er ihnen reinen Wein einschenkte und ihnen die Leviten vorlas. Das hatten sie gern. Gingen sie weg, das war eine gute Predigt. Da haben wir wenigstens nicht bei geträumt und nicht geschlafen. Das hat uns getroffen. Nein, das hat sie gerade nicht getroffen. Aber sie liebten das. Sie fühlten gut darüber. Sie nahmen sogar den Text aus dem Kontext heraus. Und der Herr sagt, ihr Israelite, ihr sagt, Gott hat Abraham dieses Land gegeben, als er allein da war. Er allein. Aber jetzt, wo wir so viele sind, wie viel mehr gehört dieses Land uns nicht? Uns erst recht, weil wir so viele sind. Haben das Wort Gottes verdreht? Gott hat Abraham nicht das Land gegeben, weil er alleine war. Er hat ihm das Land gegeben, weil er gehorsam war und weil er Gott treu war. Und dadurch wurde er gesegnet. Und Gott sagt, ich gebe dir das verheißene Land, weil du gehorsam warst. Verlass dein Vaterhaus, er verließ es. Geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und er blieb dabei. Und dann sagte Gott, ich gebe dir das Land. Nun sagten seine Nachkommen, Gott hat ihm das Land gegeben, als er alleine war. Nun, wie viel mehr ist es unser, weil wir so viele sind? Jetzt erst recht. Sie waren ein verdrehtes Volk. Und Gott sagte, weil ihr so sagt, werde ich euch verwüsten und eure Häuser und eure Nachkommen. Ich werde euer Feind sein und euch zerstören. Und am Ende sagt Gott, der Prophet ist für euch eine, der Liebeslieder singt. Liebeslieder. Die Welt singt gerne Liebeslieder. Jung von Mädchen, Mädchen von Jung. Liebeslieder werden gesungen. Von aller Art. Sagt, ihr habt ihn gern. Als ob er Liebeslieder singt. Weil er eine schöne Stimme hat. Und gut spielen kann. Aber ihr tut nicht danach, was er euch sagt. Wo kann es geben? Kann es Christen geben, eine Gemeinde geben? Unseren Pfarrer haben wir gern. Der predigt gut. Da schlafen wir nicht bei ein. Der sagt uns die Wahrheit. Wir sind so dankbar. Und wir gehen hinaus und unser Leben hat sich nicht verändert. Wir hören nicht auf mit dem Lügen und Betrügen, mit sich zu verärgern. Wir leben weiter, wie wir vor dem gelebt haben. Und so bringen wir das Gericht Gottes über uns. Ich habe auch Menschen, von denen ich weiß, die mir sagen, Erlo, wenn du aufhörst zu predigen, wie du predigst, dann kommen wir nicht mehr in den Gottesdienst. Das sagen sie. Ein Journalist fragte mich gestern Abend, warum kommen so viele Menschen? Was ist es? Ich sage, mein Predigen ist es nicht. Das glaube ich nicht, wenn ich eine Kassette von mir höre und tu die an, dann sage ich, oder jemand anders, dann sage ich, in Englisch sagen wir, switch it off, stell's ab, das will ich nicht hören. Und ich bewundere die Menschen, die kommen, um zu hören. Ich weiß gar nicht, was es ist. Wenn sie eine schöne Stimme haben wollen, müssen sie nach anderen gehen. Die finden sie hier bei dem Elo nicht. Diesen Propheten, den liebten sie. Sie freuten sich über ihn. Sie fühlten sich wohl. Das beruhigte ihr Gewissen. Schön. Wir haben nun die Wahrheit gehört. Aber wenn die Wahrheit geredet wird und nicht gefolgt und wir sind nicht gehorsam, bringt das den Zorn Gottes über uns. Nichts anderes. Das Gericht Gottes wird, kommt über uns und unsere Kinder. Und ich sage sehr oft Menschen, stimmt's mit euch? Ja, wir hoffen so. Wirklich? Gewöhnlich sieht man es bei den Kindern. Da zeigt es sich sofort, wenn es nicht mehr bei den Eltern stimmt. Da muss man es ernst nehmen als Kind Gottes und als Vater und Mutter. Wehe uns, wenn wir die Wahrheit lieben, sozusagen eine gute Predigt, das Wort, aber es verändert nicht unser Leben. 10 Jahre lang vielleicht, 15 Jahre lang hören wir das Evangelium und wir werden noch ungeduldig. Wir verärgern uns noch und schreien wie die Wilden. Leben wie Katze und Hund im Haus. Keine Einheit. Sind zertrennt. Und unter dem Wort Gottes. Damit können wir in die Hölle fahren. Und sollen uns nicht trösten, dass wir eine lebendige Gemeinde sind. Keinen Fall. Nun, die Tournee ist fast zu Ende. Als ich wegging, habe ich den Mitarbeitern gesagt, schreibt mal einige Geschichten von Menschen, die sich jetzt bekehrt haben. Seit dem Beginn der Erweckung nimmt es immer mehr zu, die Erweckung. Vor 2 Tagen sagt ein Mitarbeiter, der Arzt ist, Erlo, wir wissen nicht mehr, was zu tun. Wo werden die Menschen, haben keinen Raum zu schlafen. Wir haben noch nie so viele Menschen gehabt, die sich bekehren wie heute. Die Kraft Jesu erleben wie heute. Und haben ein Problem. Was machen wir mit den Menschen? Sagte, wir werden beten. Betet ihr auch. Vielleicht kann Gott sich unser Erbarmen und Häuser schenken. Wir müssen Schlafraum haben für 2000 Menschen oder 2500. Haben nicht genug. Als wir die letzte Jugendtagung hatten, waren wir ängstlich, weil wir wussten nicht, was mit den Menschen zu tun. Unser Auditorium, fast 10.000 Menschen. Und wir haben uns gefürchtet, dass es zu klein ist. Aber Gott hat Gnade geschenkt, dass sie noch alle hinein können. Und keine Kinder, Jugendliche, wo sie sich zu Tausenden zu Gott gekehrt haben und gewendet haben. Und dass wir sagen, ja, wo wir jetzt enden, wenn es so weitergeht. Vom Beginn der Erweckung hatten wir schon Grenzen machen müssen bei den verschiedenen Orten, wo wir Vorträge hielten. Nur bis hier und dort, weil wir die Menschen nicht alle unterbringen können. Und bis heute ist es so. Und so haben wir Verschiedenes. Wir haben auch ein Lehrerseminar, Schule, Grundschule, Hochschule, Lehrerseminar, zusammen mit einer Universität, Lehrer auszubilden. Ein Spital nur für die Kranken. Wir haben Ärzte als Mitarbeiter, aber die praktizieren dort nicht. Es ist nur ein Ort des Gebets. Und dann sagte ich ihnen, schreibt mal einige Sachen auf. Und als ich vorhin sah, sind da noch so viele Geschichten. Da sagt, so bin ich, gehe ich zurück, Ende der Tournee und ich habe die nicht einmal gebraucht. Nun möchte ich 3 Zeugnisse gebrauchen von Menschen. Wir haben gehört von denen, die das Wort lieben, die gute Predigt, das Reden der Propheten, aber verändert das Herz nicht und das Leben nicht. Dieses geschah nun, habe ich eine vom Juni, eine Juli und eine 1. September. Dieses Mädchen ist 19 Jahre alt. Sie heißt Lindiwe. Bei uns Europäern oder uns Deutschen hat der Nachname immer eine Bedeutung. Es kann ein Stegen sein, hat seine Bedeutung. Kann ein Katzenstein sein, von alles. Sie haben ja einen Koch, Sie haben einen Teufel, Sie haben alles hier in Deutschland. Der Familienname hat eine Bedeutung. Bei den Zulus ist es anders. Der Vorname hat eine Bedeutung. Und sehr oft nennt der Vater das Kind, nachdem was geschehen ist. Ein Mann, der hatte sich gerade gezankt mit seiner Frau vor der Geburt. Und dann wurde das Mädchen geboren. Und da hieß sie Zank. Und der Streit ging weiter. Dann kam das nächste Kind und da sagte der Vater Streit. Doch ganz interessant, wie die ihre Kinder nennen. Diese nannte das Kind Wache. Ihr Name ist Wache. Sie besuchte die Hochschule und erkrankte. Bis sie auf ihr Sterbelage war, hustete unaufhörlich, Tag und Nacht. Und die Schwarzen sagen, denn sie ist bezaubert. Das tun die Geister der Verstorbenen, weil sie im Spiritismus leben. Und sie sagt, sie müsste zu den Zauberern und zu den Hexen gehen. Aber dieses Mädchen sagt, nein, ich gehe dort nicht hin, ich werde lieber sterben. Und dann sagte sie, ich habe von einem Ort gehört, der quasi Sabantu heißt, nimm mich dorthin. Und dann brachten sie sie. Sie konnte nicht selber aus dem Auto steigen, konnte nicht mehr gehen, musste getragen werden. Sie war zu schwach, in den Gottesdienst zu gehen. Und die Mitarbeiter erwarteten, dass sie zu irgendeiner Zeit sterben würde. Und dann sagten sie, kommt mal, bete, da ist ein Mädchen, die stirbt. Wer weiß, vielleicht wird Gott sich ihre erbarmen. Aber dieses Mädchen hatte nur ein Ziel. Sie sagt, ich will mein Leben bereinigen. Ich will mein Leben mit Gott in Ordnung bringen. Es ist erfreulich, wenn man einen Sterbenden findet mit solcher Gesinnung. Ein Tag nach dem anderen rief sie einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin und sagt, komm, ich möchte mein Herz ausschütten. Ich möchte keinen Stein in meinem Leben unangerührt lassen. Und dann beteten sie über dieses Mädchen, das in ihrem Bette lag, konnte den Kopf nicht erheben. Den nächsten Morgen sagt eine Mitarbeiterin, als sie dorthin kam, saß dieses Mädchen im Bett mit ihrem Gesangbuch und sang geistliche Lieder. Und kein Husten. Der war weg. Und sie sang geistliche Lieder. Das war zu der Zeit, als wir die Jugendtagung hatten. Und als sie wiederkam, war dieses Mädchen nicht mehr im Bett. Und sie suchte sie und konnte sie nicht finden. Nach einigen Stunden, da war sie zurück. Sie sagt, wo warst du? Ich habe dich gesucht und konnte dich nicht finden. Sie sagt, ich war im Gottesdienst bei den Jugendlichen. Am Ende der Tagung sagte sie, Ich bin kerngesund. Jetzt will ich nur noch für Jesus leben und gehe wieder zurück zur Hochschule und sage, jetzt liefere ich mein Leben ganz dem Herrn Jesus aus. Das war die Lindiwe. Am 1. September 21 kam ein junges Mädchen, die Schembe ist. Schembe ist ein schwarzer Messias. Die glauben nicht das an Jesus. Die sagen, das war der Messias für die Weißen. Der Schembe ist der Messias für die Schwarzen. Und die kam dorthin, am 1. September dieses Jahres und sagte, ihre Eltern wollten nicht, dass sie kämen, weil sie an den schwarzen Messias glauben. Sie hat einen Bruder, der geht in die anglikanische Kirche. Und dieses Mädchen sagt, bitte nimm mich zur Missionsstation. Ich fühle, ich soll dahin. Ist so 3 Stunden entfernt von der Missionsstation. Dieser Mitarbeiter, von dem ich eben erzählte, der sagte, Elo, du weißt nicht, es ist Gott selber, der die Menschen bringt. Einige haben noch gar nichts gehört von der Missionsstation oder die Erweckung. Gott bringt sie. Das ist das Wunderbare. In Erweckung geht es nicht um einen Menschen oder wo ein Blinder einen anderen Blinden folgt oder wo man nur den Prediger folgt, sondern die haben eine Begegnung mit Gott. Der Mensch ist im Hintergrund und Gott im Vordergrund. Und dann sagten sie, nein, du kannst nicht hin. Aber sie sagte, ich möchte, ich fühle, dass ich dahin soll. Der Bruder, der zu der anglikanischen Kirche gehört, der sagte, lass sie gehen. Er sagte, Schwester, geh hin. Das ist der letzte Ort, wo du hin kannst. Aber da wirst du genesen. Du wirst sehen, dass du da befreit wirst von des Satans Macht. Sie wollten, dass sie zu den Zauberern geht. Aber sie sagte, nein. Und sogenannten Propheten, sie sagte, nein. Die haben Menschen, die sie Propheten nennen und sind Zauberer. Die weissagen nicht, sondern wahrsagen. Und dann kam sie. Und als sie dort war, hatte sie wie das vorige Mädchen nur ein Begehren, dass ihr Leben ganz mit Gott in Ordnung kam. Das ist das Erstaunliche. Wir haben ein Spital. Es ist nur ein Ort des Gebets. Auch Ärzte bringen ihre Kranken, wenn sie diese nicht mehr helfen können. Kommt die Ambulanz mit den Kranken und sagen, könnt ihr für diese Menschen beten. Es ist nur ein Ort des Gebets. Sodass wir durchschnittlich, wenn wir alle zählen, 1200 Menschen jeden Tag des Jahres haben. Dann können Sie verstehen, warum es schwer ist für mich, Südafrika zu verlassen und nach Europa zu kommen. Und ein Tag nach dem anderen war sie mit ihrem geistlichen Leben beschäftigt. Nicht mit ihrer Krankheit. Erste Sachen an erster Stelle. In göttlicher Heilung geht es ums Herz, dass das Herz geheilt wird, dass der Mensch mit Gott ins Reine kommt. Darum geht es, nicht um etwas anderes. Und sie sagt, als sie dort kam, nach einigen Tagen ihr Leben bereinigt hatte, es war 1. September, da gingen ihre Augen auch auf. Sie hatte solche Kopfschmerzen, dass sie fast von Sinnen wurde. Und in der Zeit ihrer Krankheit wurde sie ganz blind. Aber als sie ihr Leben mit Gott ins Reine brachte und sie zum Kreuz kam und sich mit Gott versöhnte durch Jesus Christus, plötzlich gingen ihre leiblichen Augen auf und dann wurde sie auch leiblich geheilt. Als die Mitarbeiter kamen, wir haben jeden Morgen mit Sonnenaufgang einen Dienst, um 11 Uhr wieder einen Dienst, um 1 Uhr wieder einen Dienst, nachmittags um 3 und abends um 7. Haben Sie gezählt, wie viele Dienste wir an einem Tag haben auf der Missionsstation? Aber wir glauben, die Menschen müssen das Wort Gottes hören. Und dann kann man verstehen, dass der Herr durch das Wort, was gepflanzt wird in ihre Seelen und in ihre Herzen, ihre Seelen gerettet werden. Und dann freudenstrahlend gehen sie davon oder kehren sie zurück und danken Gott dafür. Ich sage Ihnen nicht einmal alles, was geschrieben steht, sonst nimmt es zu lang. Nun die letzte Geschichte von einem unsittlichen Mädchen. Aber eigentlich, recht gesagt, eine Hure. Sie wissen ja, was Hure sind. Sie wissen, wie die aussehen, wie sie sich kleiden, wie sie sich benehmen und wie sie gehen. Wer sie kennt, der geht nur auf die Straße und der kann zeigen, dass eine Hure das auch. Vor längerer Zeit hatten wir solch eine Freude, aber da war es gleich wieder Traurigkeit. Ein Pfarrer rief uns an aus der Oranje Freistaat in Südafrika. Er sagt, wir haben hier ein junges Mädchen, 18 Jahre alt, eine Stegen. Und das ist Enkelkind von unserer Cousine, von unserem Cousin. Das Enkelkind oder Urenkelkind. Und sie sagt, die ist mit uns hier in der Freistadt. Aber sie läuft nur die Jungens nach. Sie ist auf der Straße, sie lebt auf der Straße. Könnt ihr die nicht zu euch nehmen? Sagte gern. Ich ging zu meiner Frau und sagte ihr, sie sagt, das wäre ja wunderbar, wenn die kommen könnte. Ich sprach mit meinen Töchtern, habe ein halbes Dutzend. Die sagten, Papa, wunderbar, die kann in unserem Zimmer schlafen. Das wird Freude sein. Ich sage, Kinder, aber leider muss ich jetzt morgen weg nach Europa. Rief ich an, ich sagte, ich muss weg. Wir nehmen sie aber gerne auf. Da sagte die Pfarrfrau, dann behalten wir sie hier bei uns, bis du zurückkommst von Europa. Die Mutter, eine traurige Geschichte, die Tochter artet nach ihr, hat auch ein Hurenleben geführt. Und dann wurde sie wegen ihrer Hurerei erstochen und starb. Wir kannten ihre Geschichte nicht. Unsere Familien sind auseinandergegangen. Mein Vater war ein Kirchenmensch. Sein ältester Bruder war kein Kirchenmensch. Und das sieht man, wie der Segen der Väter über die Kinder kommt und gleichzeitig der Fluch. Unser Onkel, der ging jeden Tag in die Bar. Der konnte aber nicht jeden Sonntag in die Kirche. Einmal im blauen Mond ging der in die Kirche.
Und seine Kinder, eine nach dem anderen, immer weiter weg von Gott.
Und der Großvater oder Urgroßvater von diesem sind wir zu seiner Beerdigung. Und als wir da waren, beide, wir sind noch hingeflogen mit dem Flugzeug. Als wir dort waren, sagten sie uns, dass er gesagt hat, nimm meine Asche und zerstreut die über den Indischen Ozean, sodass er bei der Auferstehung nicht dabei ist. Es gibt viele Esel, auch zweibeinige.
Hätten die Zweibeinigen nur so lange Ohren wie die Vierbeinige, vielleicht würden sie vernehmen, was Gott ihnen sagt.
Ja. Wenn ich denke, ein Cousin von mir, solchen Blödsinn, der braucht nicht warten bis zum jüngsten Tag. Der ist schon längst mit Schrecken erwacht. Hat was anderes erlebt, als was er sich vormachte. Und seine Asche dann über den Indischen Ozean, dass am Tage der Auferstehung er nicht dabei ist. Und der Vater ging nicht in die Kirche. Und die Kinder, die schauen sich das an. Väter, seid vorsichtig, was ihr tut. Ihr habt ein ganzes Volk hinter euch. Und wehe, wenn ihr die in die Hölle führt und nicht in den Himmel. Ja, und dieses 18-jährige Mädchen, Stegenmädchen, haben wir bis heute nicht gefunden. Sind ihr nachgegangen, einem anderen Cousin, der sagte, sie war hier, aber nur einige Tage, dann ist sie ausgebixt. Sie sagten, Elo, wir wollten sie zur Missionsstation bringen, aber sie hat sich gefürchtet. Sie wollte nicht, kann man verstehen. Besessen von anderen Geistern, nicht vom Heiligen Geist. So, dieses Mädchen kam dort an, diese Tage, von Waschbank, das ist 2-3 Stunden entfernt von der Missionsstation. Die kam dort an und sagt, alles, was mein Herz gewünscht hat, hab ich getan. Es gibt nichts, ich bin durch die Welt gegangen und habe die Sünden genossen. Es gibt fast nichts in der Welt, was ich nicht ausprobiert habe. Hab alles gemacht. Aber sie sagt, nun bin ich 25 Jahre alt und das Ende vom Lied, habe ich ein Kind bekommen. Ein unehrliches Kind. Sie hat das Kind aber nicht getötet. Das Kind ist jetzt 5 Monate alt. Und sie sagt, plötzlich in den vergangenen Wochen war sie bei ihrer Wäsche machen, ihre Kleidung waschen. Und da hörte sie eine Stimme, die sie rief, bei ihrem Namen und sagt, du hast, seitdem du geboren bist, dein Leben nie bereinigt. Noch keinmal bist du in die Beichte gewesen und hast deine Sünden bekannt. Sie sagt, sie hat nicht umgeschaut, hat auch nicht hochgeschaut. Sie hat gemacht, als ob sie es nicht hörte. Sie schämte sich. Sagt, vielleicht ruft jemand anders nach und nicht sie. Und sie sagt, sie ging weiter. Und dann kam die Stimme zum Zweiten, klarer als das erste Mal. Und sagte, wann wirst du endlich dein Leben bereinigen und Frieden machen mit Gott? Und deine Sünden bekennen, dass du gereinigt wirst mit dem Blut der Jesu Christi.
Sie sagt, da konnte sie nicht mehr weiter. Sie fing an zu weinen. Sie sagte, Herr Gott, bei wem soll ich die bekennen? Wo soll ich hingehen mit meinen Sünden? Sie sagt, da kam die Stimme wieder, geh zur Missionsstation Cisabantu. Da kannst du dein Leben bereinigen. Das ist in der Nähe von Kranskop, denn sie kannte den Ort nicht. Es war das erste Mal, dass sie den hört. Und sie sagt, als sie dort ankam auf der Missionsstation, hat sie gleich gefragt, habt ihr einen Seelsorger hier? Sie sagt, ja, da ist eine Seelsorgerin. Und einige kennen die, das ist die Yunis. Eine sehr gute Seelsorgerin. Wenn wir Europäer mit seelischen Problemen und Schizophrenie haben, dann sage ich, geh zu Yunis. Geh zu Yunis. Die kann von morgens bis abends und die Nacht durch sitzen und zuhören. Und Gott hat ihr außergewöhnliche Weisheit, Unterscheidung und Kraft geschenkt, diesen Menschen zu helfen. Oft wenn ich sage, da ist keine Hoffnung für die Person. Aber Gott gibt seinen Kindern verschiedene Gaben. Sie selber war sehr gebunden, als sie kam. Und dann kam sie zum Glauben. Und dieses Mädchen, ich sagte, die kam auch geschminkt, angezogen, wie ein unsittliches Mädchen, das aus den Hurenhäusern kommt. Und diese Schwester sagt, als sie dort waren, da sagt sie, ich bin gekommen, meine Sünden zu bekennen. Dann sagte sie, ja. Sie sagt, kann ich gleich damit beginnen? Sagte, ja. Sie sagt, mit solchem Eifer war sie dabei. Die brauchte nicht gemolken werden wie eine Kuh. Bei einigen Menschen muss man ja, als ob man die Zähne ziehen muss, als ob man die drücken muss, wie eine Orange, dass Saft herauskommt. Solche Beichten sind nicht schön. Aber wenn ein Mensch kommt, weil er überführt ist vom Geiste Gottes und es nicht tut, weil Menschen ihm das sagen, sondern von innerlich getrieben wird, ist es etwas Kostbares. Und bei solcher Seelsorge wird man nicht müde und nicht matt und nicht krank, sondern wird dadurch gesegnet und erquickt. Und sie schüttete ihr Herz aus und weinte und weinte. Sie sagte, oh mein Leben habe ich vergeudet. Sie sagte zu ihrer Großmutter, könntest du mein 5-Monat-Kind hier nachschauen und aufpassen? Sie sagt, wo willst du hin? Ich will zur Missionsstation. Was willst du da tun? Meine Sünden bekennen. Sie sagt, das kannst du ja auch hier tun. Hier gibt es ja auch Kirchen. Warum willst du dahin? Sie sagt, du, mach mir nichts vor, Großmutter. Gott hat mir gesagt, ich soll dahin. Und sag du mir nichts anderes. Oft ist es doch schön, wenn da eine Festigkeit im Leben eines Menschen ist. Und so kam sie, Herr, bereinigt dir ihr Leben. Aber dann geschah der größte Spaß, als sie fertig war. Sie war geschmückt wie ein Weihnachtsbaum, von den Zehen bis auf den Kopf. Und sie sagt, sie wusste nicht, was geschieht. Ihre langen Ohrenketten, verschwunden.
die Haarfrisur, die zu Berge stand, plötzlich war abgenommen. Und die June sagte, ich bekam's mit der Angst und dachte, was werden die Menschen sagen, die draußen stehen? Und ich warte darauf. Sie haben ja dieses Mädchen gesehen, wie sie hineinging. Und wenn sie nun hinausgeht, werden sie nicht sagen, ich habe sie dazu getrieben, ich habe sie dazu beeinflusst, ich habe sie dazu gezwungen. Sie hat ja viel geredet. Dann sagte sie, Herr, du weißt, ich habe es nicht getan. Sie kam zu mir mit ihrem Leben zu bereinigen, Frieden zu machen mit dir. Und sie ging aus dem Raum wie eine neue Person. So kann Jesus Christus das Leben in einem Nu verändern. Braucht keine Jahre nehmen. Wir sagen den Menschen auf der Missionsstation, 2 Wochen hier und das Leben hat sich noch nicht verändert. Dann kannst du gehen. Wenn's dem Herrn nicht in 2 Wochen gelungen ist, dann kannst du auch 2 Jahre bleiben und es wird nur noch schlimmer werden. Geh mal nach Haus. In ein seelsorgerlichem Gespräch hat sie Frieden gemacht mit Gott, die Kraft Gottes erlebt und wurde vollkommen verändert. Der Chor sang, weiß nicht, das erste Lied, zweite Lied, wach es mit Jesus. Wach es mit Jesus. Wach es. Wer es nicht wagt, ist ein Narr, der größte Narr in dieser Welt. Und da dachte ich an den Burschen da in Schottland, an der schottischen Küste, Großbritannien, gibt es tiefe Abgründe, tiefe. Und unten ist das Meer. Oben ist Gras, ist grün. An einer Stelle spielte ein Fußballteam und der Ball rollte nah am Abhang und ein Junge kam und wollte den Ball zurückstoßen und wusste nicht, dass das Gras, das so hoch war, schon über den Abhang war und er tritt und ging über 100 Meter in die Tiefe. Die Eltern haben denn ein kleines weißes Kreuz dahin getan. Das ist alles, was da steht. Zum Andenken ihres Kindes, der da in die Tiefe hineingestoßen ist. Beim Fußballspielen. Dieser Junge, der hatte die Vögel so lieb. Alle verschiedene Vögel. Und eines Tages, als er in dieser Umgebung war, sah er die schönsten bunten Vögel. Er war fast bezaubert von diesen schönen Vögeln und sagte, wenn ich nur die in die Hände bekommen könnte, wenn ich nur die züchten könnte, könnte ich Geld machen, die zu verkaufen. Und dann folgte er diese Vögel nach und sah, dass abends sie in die Tiefe gingen. Ah, sagte er, die werden da unten nisten. Dann hat er sich oben an, war ein Baum, hat ein Seil gebunden und sagt, ich lasse mich herunter. Hier. Er sagte, dachte es vielleicht so 300 Fuß, 100 Meter tief. Und dann ging er herunter. Und zu seinem Schock und Entsetzen war der Abhang nicht senkrecht, sondern schräg. So. Und er ließ sich herab am Seil und hier steckten Steine heraus, Felsen, und da waren die Vögel. Da flogen sie weg. Einige brüteten, einige hatten kleine, einige hatten bekamen die Fäden erst
Und da sagte sich, ich gehe dahin und hole mir einige Eier und vielleicht auch einige Jungen und gehe da hoch. Aber nun war er so weit entfernt von diesem Felsen. Und da sagte so, ich schwinge mich wie ein Pendel hin und her. Immer etwas näher, immer etwas näher, immer näher. Und als er dachte, so, jetzt ist gut, jetzt kann ich springen, sprang er und was geschah? Das Seil kam aus seinen Händen. Und als er stand, plötzlich, ich habe den Seil verloren. Ich habe den Seil nicht mehr. Und dann kam er zurück. Und Sie wissen ja, jedes Mal, wenn das Seil wiederkommt, geht er nicht so weit wie das vorige Mal. Und da wurde die Lücke immer größer. Und dann sagte er sich, so, dies ist jetzt die letzte Chance, die letzte Gelegenheit, die ich habe. Wenn ich jetzt nicht springe und den Sprung wage, 150 Fuß unter, 150 Fuß oben, über ihn, dann verrecke ich hier. Ich habe mich diese Tage gefreut über alte Christen hier in Deutschland, die gehörten zum Brüderverein. Alte Bauern haben sich bekehrt. Und die sagten, wenn wir glauben, müssen wir sterben. Wenn wir glauben, müssen wir sterben, bereit sein zu sterben, in den Tod zu gehen, uns zu beugen und zu sterben. Und dann sagten sie, wenn du nicht stirbst, dann musst du verrecken. Das ist gut, werde ich mir merken. Wenn ich nach Afrika komme, weiß ich, was ihnen zu sagen. Wir müssen sterben. Heute in Bremen waren wir im Haus, haben einen Mittag gegessen. Und da sagte der Bruder, du kannst dich in meinem Schlafzimmer ausruhen, wenn du möchtest. Ich sage, ich muss mich noch vorbereiten auf den heutigen Abend im Dienst in Limburg. Ich sage, gut. Ich sagte, du, wo hast du diesen Vers her? Ich sage, das war mein Trautext. Und was? Es war ein Wandspruch. Und das war, wer nicht alles verleugnet, wer nicht alles absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ich sage, du, das habe ich schon vor dem gehört. Aber es ist wunderbar, wenn das Wort Gottes neu wird und uns erfasst und ergreift und nicht so wie ein Zeitungspapier ist, sondern dass es uns bis in die Tiefen unseres Herzens erfasst. Hallo? Wer nicht absagt, verleugnet und verlässt. Alles, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wenn du das nicht tust, Elo, kannst du nicht mein Jünger sein. Ja, das hört sich gut an. Lieblingslied des Propheten. Aber das zu gehorchen, haben wir schon alles verlassen um Jesu Willen? Was haben wir schon verlassen? Vielleicht sagen wir, nein, nicht. Aber was? Das tue ich nicht. Ich kämpfe für meine Rechte. Verlassen? Das tue ich nicht. Ja, welch ein Wort. Wer nicht alles verlässt um meines Namens willen, kann nicht mein Jünger sein. Sind wir Hörer oder Täter des Wortes Gottes? Sind wir wie die Israeliten, die sich rühmten, wir haben Propheten, die sagen uns die Wahrheit, die predigen das Rechte. Nachdem unsere Ohren jücken, aber das tun wir nicht. Und Gott sagt, eure Häuser werden wüst bleiben und eure Nachkommen. Da wird kein Segen sein. Und dieser Mann, er sagt, in dem Augenblick, hat er die schönen Vögel, die bunten Vögel vergessen. Die Eier, die kleinen Jungen,
Vögel und war nur auf eines bedacht. Ich gehe verloren, hier wird keiner mich finden. Ich sterbe hier und komme um. Und er sagt, als das Seil wieder kam, ging er zurück. 1, 2, 3. Und dann warf er sich mit aller Kraft. Und er griff den Seil und es gelang ihm. Er sagt, ich habe den festgehalten. Ich habe den um meinen Arm gebunden. Ich habe gesagt, so, ich lasse dich nicht wieder. Und dann ist er heraufgeklettert. Zurück nach Haus, hat seinen Gott gedankt, dass er nicht in den Tod gestürzt ist. Er sagt, lass die Vögel sein. Ich hab's gewagt. Und das Wagnis hat ihn errettet. Wer will nicht springen in die Arme Gottes? Es gibt keine besseren als die Arme Gottes. Es gibt keine besseren als die Arme Jesu Christi, die durchbohrt sind. Nicht nur deinetwegen, du hast sie durchbohrt. Dass der Mensch sagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn nicht, lass dich nicht. Halte, was du hast, es kann dir deine Krone rauben. Sonst wird es dir gereuen für den Rest deines Lebens. Und jetzt jenseits des Grabes auch. Nehme das Wort auf mit Sanftmut. Ich danke dir, Gott, dafür, für diese Gelegenheit. Mit offenen Herzen, mit beiden Händen, dass du nun in mein Herz pflanzt. Weil, Herr, ich höre, es kann meine Seele selig machen. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seine Seele? Lasst uns beten. Herr, schenk uns offene Ohren, offene Augen, offene, weiche Herzen, die bereit sind, in Sanftmut dein Wort aufzunehmen, sodass es in uns wirken kann und die ewige Seligkeit bewirkt. Schenk uns das kindliche Vertrauen, es mit dir zu wagen, dass der Teufel uns nicht was vormacht und sagt, oh, vielleicht gehe ich in die Irre, vielleicht werde ich versagen, vielleicht werde ich es nicht schaffen. All die Narrheit und Verrücktheit hinter sich werfen und nur auf eines bedacht zu sein. Das, was du uns gesagt hast, zu gehorchen. Lass dein heilig Wort an keinem von uns vorübergehen, sondern das ausrichten, wozu du es heute Abend gesandt hast. Amen.